Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, schön, dass Sie uns zuhören. Vor der philippinischen Hauptstadt Manila droht eine große Ölpest. Ein als Folge eines Taifuns gesunkener Frachter hat nicht nur 1,4 Millionen Liter Dieselkraftstoff an Bord, sondern auch mindestens 9 undichte Stellen. Wir werden die Entwicklung der Rettungsarbeiten beobachten. Zum heutigen Tag. Wenn der Erhaltungszustand des Wolfs auf nationaler Ebene ungünstig ist, darf er nicht in anderen Landesteilen, wo es möglicherweise günstiger aussieht, stärker bejagt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof für Spanien geurteilt. Bieten das feuchte Frühjahr und der Sommer dem Wald Erholung, fragen wir. Wir beschreiben, wie das modulare Bauen funktioniert, mit dem das Schaffen von Wohnraum schneller gehen soll. Und im Verbrauchertipp geht's um Kinderfahrradanhänger. Die Fahreigenschaften sind oft ganz okay, aber die Schadstoffbelastung ist hoch, hat die Stiftung Warentest ermittelt. In der Europäischen Union wird der Wolf durch die Berner Konvention als besonders geschützte Art dargestellt. Daher ist es in Deutschland laut Bundesnaturschutzgesetz verboten, Wölfe zu fangen, zu töten oder zu verletzen. Ebenso sind Eingriffe in das natürliche Verhalten und den Lebensraum verboten, die den Zustand lokaler Populationen verschlechtern. Nur in Ausnahmefällen wird durch die für Naturschutz und Landespflege zuständige Behörde eine Abschussgenehmigung erteilt. Der Europäische Gerichtshof musste jetzt ein Urteil über den Umgang mit dem Wolf und seinem Schutzstatus in Spanien treffen. Caroline Born, unsere Brüssel-Korrespondentin, wie fiel das aus?
Das fiel so aus, dass der Wolf stärker geschützt werden muss, und zwar auch dort, wo die strengen EU-Regeln nicht gelten. Das war im Nordwesten Spaniens der Fall. Da ist der Schutz des Wolfes abgeschwächt. Das heißt, die Jagd ist prinzipiell zulässig, und zwar in der Region Kastilien und León, nördlich des Flusses Duero. Da gibt es Schätzungen zufolge über 1000 Wölfe in der Region, und zwar vom iberischen Wolf, eine Unterart des europäischen Grauwolfs. Und auf die Frage, ob diese regionale Bejagung mit der EU-Richtlinie vereinbar ist, haben die Luxemburger Richter gesagt, nein. Und zwar, sofern auf nationaler Ebene der Erhaltungszustand des Wolfs ungünstig ist, was in Spanien der Fall ist. Wenn wir es uns noch mal genauer angucken, das erwähnt. In der EU ist die Jagd auf den Wolf grundsätzlich untersagt, und diese Abschüsse sind nur in sehr engen Grenzen erlaubt, weil der Wolf unter anderem den höchsten Schutzstatus der EU-Habitat-Richtlinie genießt. Allerdings in dieser Region gibt es ein regionales Gesetz, das den Wolf als eine Art eingestuft hat, die gejagt werden darf, nördlich des Flusses. Und dagegen hat eine Tierschutzvereinigung geklagt bei einem spanischen Gericht. Dieses Gericht hat wiederum Zweifel an dem regionalen Gesetz, wie es mit der EU-Richtlinie vereinbar ist, und hat deswegen den EuGH befragt. Und der hat gesagt, das verstößt gegen die Habitat-Richtlinie, und diese verpflichtet die Mitgliedstaaten, unter anderem die wildlebenden Tiere zu schützen.
Okay, das bezog sich jetzt auf Spanien. Hat das eine Signalwirkung?
Also ich würde sagen, in zweierlei Hinsicht ja, denn auch in anderen Mitgliedstaaten unterliegt der Wolf teilweise einem unterschiedlichen Schutzniveau. Zu nennen wären Bulgarien, Finnland, Griechenland, das Baltikum, Polen und die Slowakei. Aber das Urteil steht allen voran auch in einer Reihe ähnlicher Urteile. Vor gut 2 Wochen hat der EuGH den umfassenden und strengen Schutz des Wolfes unterstrichen für Österreich. Da hat er strenge Kriterien formuliert, was dessen Abschuss betrifft, dass man das nur als letztes Mittel darf, dass es einen Schaden braucht, der dem Wolf konkret zuzuschreiben ist, und dass man wirklich den Herdenschutz ausreizen muss, also Zäune oder Hunde zum Schutz. Und in Bayern hat das Verwaltungsgericht angekündigt, dass es die bayerische Wolfsverordnung kippen wird, die den Abschuss des Wolfs erleichtern sollte, wenn er Schafe, Rinder oder andere Nutztiere tötet. Also 2 Urteile in dieser Art, in die sich jetzt das heutige einreiht, das den Schutz des Wolfs unterstreicht.
Der Europäische Gerichtshof hat den Schutzstatus des Wolfes in der EU gestärkt, und dazu informierte Caroline Born aus Brüssel. Vielen Dank. Üblicherweise gehören die Sommer im rheinhessischen Mainz zu den wärmsten und trockensten in ganz Deutschland. Deshalb stirbt der Wald dort seit 2018 schneller als andere Wälder in der Republik. In diesem ungewöhnlich regenreichen Sommer stöhnen die Obstbauern in und um Mainz, weil ihnen die Früchte verfaulen. Ja, und der Wald, kann er sich erholen? Anke Petermann hat sich einer Waldführung der Scientist for Future, also der Wissenschaftler der Klimabewegung, angeschlossen, um dieser Frage nachzugehen.
Am Spätnachmittag hat es in Mainz und der nördlich angrenzenden Gemeinde Budenheim kräftig geregnet. Die 30 Interessenten, die auf Einladung der Scientists for Future an der abendlichen Führung durch den Lennebergwald teilnehmen, erleben einen triefnassen Wald. Einen Wald, der in diesem feuchten Sommer eine Funktion gut erfüllt, erklärt Revierförster Stefan Dorschel.
Wenn hier der Wind von Westen kommt, nimmt er die Feuchtigkeit aus dem Wald mit und bringt die in die Stadt rein. Das ist ja die Aufgabe, sag ich mal in Anführungsstrichen, des Waldes, die Stadtluft zu reinigen und zu befeuchten.
Doch nach den gravierenden Schäden durch die Trockenjahre ab 2018 stellt sich die Frage, wie lange kann dieser Wald das noch? Die Teilnehmer der Führung blicken ins wuchernde Unterholz am Wegesrand. Was sie sehen, gibt vielen Anlass zur Zuversicht. Revierförster Dorschel fasst die gehörten Eindrücke zusammen.
Der Wald sieht doch jetzt gerade im Moment eigentlich sehr vital aus, gesund, alles ist grün.
So hat es auch Teilnehmer Ansgar Schiffler wahrgenommen.
Auch jetzt dieses Jahr mit dem vielen Regen, da denkt man, naja, dann ist das Problem ja erstmal ein Stück weit verschwunden.
Doch wer beim Waldspaziergang nach vorn und zur Seite blickt, erfasst die Probleme dieses Ökosystems nicht, erklärt Stefan Dorschel. Der Förster lenkt den Blick nach oben, in die Kronen. Zu erwarten wäre in diesem Buchenmischwald auf Kalkboden ein relativ geschlossenes Blätterdach. Doch es klaffen große Lücken in den Kronen. Die Sonne scheint bis auf den Waldboden.
Wir haben schon hier Blattverluste von bis zu 70% in den Kronen. Trotz jetzt der guten Witterung, aber das ist dann eben einfach der Effekt dessen, dass in den vergangenen Jahren Teile der Krone schon abgestorben sind und wenn die Äste halt weg sind, dann können da auch keine Blätter mehr wachsen. Deswegen, der Zustand ist schon jetzt vergleichsweise gut, aber der Wald ist trotzdem nicht gesund.
Im Gegenteil, sagt Dorschel und blickt auf einen der vielen toten Stämme, die immerhin noch Lebensraum für Insekten, holzzersetzende Pilze und seltene Schnecken bieten.
Etwa 25% der Bäume sind so tot oder gerade auf dem Weg dahin.
Und weil der stark geschädigte Lennebergwald auf der Grenze zwischen Mainz und Budenheim in einer der trockensten Gegenden liegt, nimmt er vorweg, was andernorts noch zu erwarten ist.
Die Verhältnisse, wie wir sie hier haben, werden wir wahrscheinlich in 10 Jahren am Donnersberg, in 20 Jahren im Pfälzerwald, in 30 Jahren in der Eifel haben.
Genau deshalb hat die Rheinland-Pfälzische Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft diesen wegen Astbruchs ohnehin gesperrten Waldabschnitt unlängst in die Dauerbeobachtung von 30 Flächen aufgenommen. Unter anderem messen Wissenschaftler der Uni Trier hier mit Hilfe sogenannter Saftflusssensoren den Wassertransport im Baum und untersuchen, von welchem Punkt an Bäume so geschädigt sind, dass auch ein regenreicher Sommer sie nicht mehr rettet. Die Eiche da vor ihm sieht noch ganz gut aus, findet Waldbesucher Ansgar Schiffler. Die könnte es packen, glaubt er. Und ist überrascht zu hören, dass auch dieser Baum schon etwa die Hälfte der Blätter verloren hat. Und?
Dass der doch sehr geschädigt ist. Also man wird noch sensibler für das Thema durch so eine Führung, finde ich.
Ein nasser Sommer, kein Anlass zur Entwarnung. Diese Erkenntnis steht für Teilnehmer wie Ansgar Schiffler am Ende der Führung von Scientists for Future.
Das ist nur eine Atempause für den Wald und wir dürfen da nicht locker lassen, bloß weil es ein Jahr mal ein bisschen besser aussieht. Ja.
Man weiß es wahrscheinlich schon irgendwie, aber verdrängt es dann ganz gerne, ne? Weil es sieht doch jetzt so schön aus.
So Nadja Hellmann, eine der Organisatorinnen von Scientists for Future Mainz.
Deswegen muss man immer wieder so Impulse geben. Macht die Augen nicht zu, man muss immer sehen, was passiert. Ja.
Augen auf im Wald. Anke Petermann berichtete aus Mainz. Viel zu viele Touristen. Damit kämpfen nicht nur Städte wie Barcelona oder Venedig, sondern auch kleine Dörfer in ländlichen Gegenden, so wie die italienische Küstenregion Cinque Terre. 4 Millionen Menschen kommen jährlich, obwohl die Infrastruktur gar nicht auf so viele Menschen ausgelegt ist. Anna Giordano war dort.
10 Uhr morgens am Bahnhof von Vernazza, einer der 5 Orte in den Cinque Terre. Ein Zug fährt ein, hunderte Menschen steigen aus. Der schmale Bahnsteig ist übervoll. Ganz langsam drängt sich der Pulk in die kleine Ortschaft, darunter auch Mischa aus der Schweiz mit seiner Familie. Dabei sind die Bahnstrecken zwischen den Ortschaften kurz, teils fährt man nur 1 bis 2 Minuten. Die Verdopplung der Preise für die Zugtickets ist eine der Maßnahmen der Region, um dem übermäßigen Tourismus zu begegnen. Abschrecken lassen sich die meisten trotzdem nicht. Wir kommen aus Portugal, wir möchten traditionelle Sachen essen und wir möchten die Kultur sehen und die Landschaft und die schönen bunten Häuser. Wir kommen von einer Kreuzfahrt und wir bleiben einen Tag. Wir wollen hier entspannen. Wir sind aus Mexico City. Das mit dem Entspannen ist in Cinque Terre gar nicht so einfach. Die Orte sind zwar malerisch schön, aber an Steilhängen gelegen. Die schmalen Gassen führen meist bergauf oder bergab. Die Menschenmassen und die sommerliche Hitze machen es nicht weniger anstrengend. Und von einem Ort zum nächsten kommt man zu Fuß nur über schmale Wanderwege.
Excuse me, tickets please.
Am Ortsausgang von Vernazza steht ein Holzhäuschen, die Einheimischen nennen es Mautstelle. Hier beginnt der Wanderweg nach Monte Rosso. Im Häuschen sitzt Natiel, die Aufseherin. Einmal wandern, 7,50 Euro, aber nur, weil heute weniger los ist. In diesem Jahr haben sie die Preise nochmal erhöht, allerdings nur an besucherstarken Tagen und Feiertagen. Da kostet das Wanderticket dann pro Person 15 Euro, für 2 Tage 29 Euro. An solchen Tagen hat Natiel Unterstützung von der Polizei. Die führt dann eine Einbahnstraßenregelung ein, um das Gedränge auf den Wegen einzudämmen, kontrolliert die Anzahl der Leute, verteilt saftige Strafen für falsches Schuhwerk. Flipflops und Badelatschen sind verboten. Das alles ist schön und gut, findet die Bürgermeisterin im Ort Rio Maggiore, Patricia Pecunia. Aber es ist nicht genug. Sie möchte den Wanderweg, der in ihrer Ortschaft beginnt, ab August nur noch nach vorheriger Online-Buchung begehbar machen. Und? Es wird eine Art Blockabfertigung geben. Es werden maximal 100 Leute alle 15 Minuten reinkommen, also 400 Menschen pro Stunde. Es gibt dann feste Slots. Online-Buchungen sind für sie ohnehin das Gebot der Stunde. In Absprache mit der Region Ligurien will sie sich dafür einsetzen, dass jeder Besuch auf Cinque Terre künftig angemeldet werden muss. Damit können wir die Touristen dann an die Orte lenken und verteilen, die die größte Kapazität haben. Die Hoffnung von Bürgermeisterin Pecunia, dass solche Maßnahmen das Gleichgewicht in der Region wiederherstellen, dass die überlastete Infrastruktur entlastet wird, dass lokale Produkte wieder mehr wertgeschätzt werden und vor allem, dass die Einheimischen, die immer weniger werden, sich wieder wohlfühlen in ihrer Heimat.
Anna Giordano. Und von Ligurien nach Paris. Ludovic Francechet ist wohl der bekannteste Müllmann der Stadt. Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sie sauber zu halten. Das dokumentiert er mit Videos, die auf TikTok und Instagram durch die Decke gehen. Beim Olympia-Fackellauf durfte er sogar die olympische Flagge tragen. Caroline Düller hat Ludovic Francechet getroffen.
Man nenne ihn Mülleimer-Man, sagt Ludovic Francechet und lacht herzlich. Ihm gefalle das und nur wenige könnten ihm diesen Namen streitig machen. Ludovic hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Paris sauber zu halten. Warum zum Beispiel stellen die Leute eine Getränkeflasche auf die Mülltonne, fragt er sich in seinen Videos, anstatt sie reinzuwerfen.
Pourquoi la poser ici? Pourquoi? Juste ouvrir la poubelle et vous la mettez.
Er habe nie damit gerechnet, eine Art Social-Media-Star zu werden, sagt Ludovic. Denn das erste Video entstand, nachdem ein Passant ihn beleidigt hatte. Im Grunde habe er nur seinen Alltag und den seiner Kollegen zeigen wollen. Und dann hatte dieses Video auf einmal 345.000 Aufrufe. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht und ich habe TikTok direkt wieder gelöscht. Ein paar Monate später habe ich meinen Kollegen gefragt, ob wir unseren Beruf mehr auf Social Media zeigen sollten. Und er sagte, hau rein, Ludovic, du wirst der erste Influencer für Sauberkeit. Heute hat Ludovic rund 380.000 Follower auf TikTok, 119.000 auf Instagram. Seine Clips sind originell, witzig, aber nicht belehrend. Inzwischen bekomme er viele positive Reaktionen, erzählt Ludovic. Wenn seine Follower aus den Videos etwas lernen, sei das der schönste Dank. Er habe dann das Gefühl, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun.
Ich trouve ça vraiment top, parce que je me sens hyper mega utile à cette société.
Allein 4 Millionen Zigarettenstummel werden jeden Tag in Paris eingesammelt und insgesamt 3000 Tonnen Müll. Durch seine Videos und sein Engagement ist Ludovic ein Aushängeschild für die Stadt geworden. Beim olympischen Fackellauf Mitte Juli durch Paris durfte er sogar 2-mal antreten. Am ersten Tag war er es, der die Flamme abends ins Rathaus getragen hat. Am nächsten Tag lief er mit der Fackel durch die Rue de Belleville im Osten der Stadt. Unvergesslich, sagt Ludovic.
Cette foule qui vous acclame, que vous ne connaissez pas, mais eux vous connaissent.
Da standen all diese Menschen, die ich nicht kenne, die mich aber kennen und mir zujubeln mit der Fackel in der Hand. Das war emotional einfach gigantisch. Ich hatte das Gefühl, in dieser Fackel die Sauberkeit des Planeten zu tragen und habe an alle gedacht, die dafür arbeiten, egal ob beruflich oder freiwillig. Es gibt so viele Menschen, die sich freiwillig dafür engagieren.
Qui s'avère pour avoir une planète propre.
Ludovic hat sich gewissermaßen seine eigene olympische Herausforderung gesucht. Er hat eine Organisation gegründet und ist letztes Jahr von Paris nach Marseille gewandert, 2 Monate lang, um auf dem Weg gemeinsam mit Helferinnen und Helfern Müll einzusammeln. Knapp 15.000 Tonnen sind zusammengekommen. 2026 will er sogar eine Tour de France des Müllsammelns starten. Bis dahin kümmert er sich weiter darum, Paris sauber zu halten. Die schönste Hauptstadt der Welt, wie er sagt. Ich arbeite in allen touristischen Vierteln im Stadtzentrum. Aber ob ich ein Lieblingsviertel habe? Ich würde sagen, den Trocadero. Der Eiffelturm ist magisch. Diese eiserne Dame, ich würde sagen, sie ist die Frau meines Lebens. Und er hat eine Bitte an alle, die als Touristen zu den Olympischen Spielen kommen. Lasst uns die Mülleimer benutzen.
S'il vous plaît, jetons à la poubelle. Merci.
Ludovic Francéché im Bericht von Caroline Diller. Nach Berlin. Der Wohnungsbau ist weiter in der Krise. Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Zahl der Baugenehmigungen im Mai noch einmal drastisch gesunken ist. Ein Grund, die hohen Baukosten. Hier will die Bundesregierung durch die Förderung einer günstigeren Bauweise gegensteuern. Dazu zählt das modulare Bauen und Hans-Joachim Viehweger erklärt, wie es funktioniert.
Berlin-Lichtenberg-Landsberger Allee. Ein Bauprojekt für rund 1500 Wohnungen. Bislang stehen hier nur 2 Treppenhäuser aus Beton. Außerdem ragen 3 Kräne in den Himmel. Noch warten sie auf Arbeit. Doch in wenigen Tagen sollen die ersten von bis zu 4000 einzelnen Wohnmodulen angeliefert und dann vor Ort aufgebaut werden, erläutert Thorsten Schulte von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG. Für die Gesellschaft ist es das erste Großprojekt mit den vorgefertigten Baumodulen.
Wir gehen natürlich perspektivisch davon aus, dass wir über Skalierungseffekte und vielleicht auch Rahmenvereinbarungen über Abnahmemengen von Wohneinheiten einfach auch einen Preisvorteil erlangen können.
Die hohen Preise am Bau sorgen zusammen mit den gestiegenen Zinsen dafür, dass nach wie vor viele Bauprojekte abgesagt oder verschoben werden. Gerade deshalb setzen mehr und mehr Wohnungsunternehmen auf das Baukastenprinzip. Wohneinheiten für Küchen, Toiletten, Wohn- und Schlafzimmer werden in Fabriken vorgefertigt und dann zur jeweiligen Baustelle transportiert. Die Module für das Bauprojekt in Berlin entstehen im rund 50 Kilometer entfernten Fürstenwalde in Brandenburg.
Der Ausbau heißt bei uns wirklich fertiger Fußboden, Tapete an der Wand, Möbel eingebaut, eine Küche eingebaut, wenn der Kunde es wünscht. Also wirklich so viel wie möglich im Werk zu machen, damit die Qualität hoch ist und auch man diesen zeitlichen Vorteil hat, der 3D-Modulbau sozusagen mit sich bringt.
Erläutert Andreas Göbel vom holländisch-japanischen Modularbauer Daiwa House im Gespräch mit Bundesbauministerin Clara Geiwitz.
Das spart ja dann auch die Zeit auf der Baustelle, weil das Koordinieren der Gewerke, die ja eine hohe Auslastung haben auf dem Bau, bis dann der Elektriker da ist, bis der Maler da ist, bis der Fliesenleger da ist, das kostet natürlich auch alles nochmal auf der Baustelle Zeit. Und das andere ist die Qualitätskontrolle. Das sieht man gerade im Badbereich, dass sie das natürlich hier sehr, sehr präzise hinbekommen.
Darüber hinaus wollen Modularbauer wie Daiwa House einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Insbesondere dadurch, dass die einzelnen Module von Anfang an so gebaut werden, dass sie wiederverwendet werden können, vielleicht sogar an anderen Orten.
Ja, wir haben einen riesen Wohnungsnot, aber es stehen 600.000 Wohnungen irgendwo in Deutschland leer.
2 Millionen.
Oder 2 Millionen. Ich rede von NRW. Ja, wäre schön, jetzt abzustapeln und irgendwo anders vor den Toren Teslas, vor die Tore Intels, vor die Tore Northvolts, wo die Fabriken der Zukunft jetzt sind, wieder hinzustapeln.
Immobilien würden damit praktisch mobil werden. Ein Gedanke, den auch Bauministerin Geiwitz verfolgt. Sie setzt große Hoffnungen in das Baukastenprinzip.
Wir haben gerade hier in Brandenburg unterschiedliche Hersteller, die zum Teil auf Holz setzen, zum Teil natürlich auf Beton- und Stahlmodulbau. Und wir sehen das aber auch in anderen Teilen in Deutschland, dass es da wirklich jetzt einen großen Aufschwung gibt.
Finanzielle Hilfen soll es auch geben, insbesondere durch das Programm Klimafreundlicher Neubau im Niedrigbausegment, das in wenigen Monaten starten soll. Das Wichtigste aber, da sind sich die Vertreter der Baubranche mit der Ministerin einig, dass die Vorgaben am Bau vereinfacht werden.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für all jene, die beim Familienausflug auf das Auto verzichten wollen, sind Kinderfahrradanhänger eine Option. Die Stiftung Warentest hat eine Reihe von Anhängern geprüft. Dieter Nürnberger mit dem Ergebnis im Verbrauchertipp.
10 Kinderfahrradanhänger wurden untersucht und 10-mal lautet die Bewertung mangelhaft. Und zwar unabhängig vom Preis der Produkte. Ein solches Gesamtergebnis kommt nicht oft vor, sagt Nico Langenbeck von der Stiftung Warentest.
Das ist schon außergewöhnlich, leider. Insgesamt ist es ja schon so, dass die Anhänger an sich in den meisten Fällen wirklich gut funktionieren und problemlos zu nutzen sind. Und von daher wirklich schade, dass hier Schadstoff, aber auch Sicherheitsprobleme vorgefunden wurden.
Doch der Reihe nach. 7 der 10 Fahrradanhänger waren Zweisitzer. 3 Modelle sind lediglich für ein Kind ausgelobt. In den meisten Fällen können die Anhänger auch als Buggy, also als Kinderwagen zum Schieben genutzt werden. Die Einkaufspreise lagen zwischen 350 und immerhin 1.300 Euro. Die Liste der festgestellten Mängel ist lang. In allen Fahrradanhängern wurden hohe Mengen an Peer- und Polyfluorid Substanzen gefunden, in der Fachsprache PFAS genannt. Diese sind teils in der EU schon verboten. PFAS wurden in Sitzbezügen oder Kabinenstoffen nachgewiesen. Als Teil der Beschichtung sind sie zwar so gebunden, dass sie gesundheitlich nicht bedenklich seien, ein Problem bestehe aber dennoch, so die Warentester.
Bei den PFAS ist es so, dass diese Verbindungen eher als Umweltschadstoff anzusehen sind. Über Abrieb und Entsorgung können sie in die Umwelt gelangen, dort nicht abgebaut werden und mittellangfristig auch quasi dann wieder von Menschen aufgenommen werden, über Lebensmittel beispielsweise.
Angereichert im menschlichen Körper können PFAS etwa Leberschäden verursachen oder auch eine verringerte Reaktion auf Impfungen zur Folge haben. Doch damit nicht genug. Auch Gurte oder Griffe waren mitunter schadstoffbelastet. In Modellen der Hersteller Hamax und Thule wurden polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAC, gefunden. Und zwar mehr als das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit erlaubt. In einem Hamax-Modell zudem Chlorparaffine, über dem EU-Grenzwert. Nico Langenbeck.
PRKs beispielsweise gelten als krebsverdächtig oder erbgutverändernd, je nachdem welche PRKs man findet. Kurzkettige Chlorparaffine sind als vermutlich krebserzeugend eingestuft.
Schadstoffhunde dominierten somit diese Warentestuntersuchung. Zudem versagten 4 Kinderfahrradanhänger im funktionellen Sicherheitscheck. Bei einem Überschlag könnte es hier zu Kopfverletzungen kommen.
Es ist so, dass hier zu wenig oder gar kein Platz zwischen Kopf und Boden vorzufinden ist, wenn der Anhänger 180 Grad gedreht wird. Der Kopf kann entsprechend den Boden oder harte Bauteile des Anhängers berühren und das kann beim Unfall auch zu schweren Kopfverletzungen führen. Bei einem weiteren Anhänger brach in der Dauerprüfung die Deichsel, also quasi die Verbindung zwischen Anhänger und Fahrrad. Das kann zu einer Gefahr werden.
Kein Kinderfahrradanhänger kam somit gut ans Ziel. Allenfalls Modelle, die lediglich den Umweltschadstoff PFAS enthalten, könnten noch eine Überlegung wert sein. Dann aber doch lieber bitte gebraucht kaufen, so die Empfehlung der Stiftung Warentest.
Damit entsprechend keine neuen PFAS sozusagen in die Welt kommen, sie sind schon vorhanden in den gebrauchten Anhängern. Hier ist natürlich wichtig, vor dem Kauf wichtige Bauteile wie etwa Reifen, Bremsen, Deichsel und so weiter zu checken. Aber dann kann man da auch getrost zu einem gebrauchten Anhänger, der dann natürlich hoffentlich gut gepflegt ist, greifen.
Das war Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp. Was hilft effektiv gegen Wohnungsnot und zu hohe Mieten, fragt gleich die Kollegin Fanny Buschert ab 12.10 Uhr in den Informationen am Mittag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt derweil Jule Reimer.